SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Das war eine schlechte Entscheidung und bringt nichts Gutes für die Patienten. Das ist die Meinung von Eugen Brüsch, Vorstand der Stiftung Deutscher Patientenschutz zur Krankenhausreform. Auch das Saarland hatte ja am Freitag im Bundesrat der Reform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach zugestimmt. Eugen Brüsch findet die Krankenhausreform fatal.
Ja, fatal ist sie deswegen, weil sie nicht zu Ende gedacht ist. Und es muss ja immer einen praktischen Blick haben. Was kommt am Ende dabei raus? Und vieles von dem, was an Frage da ist, hat Herr Lauterbach nicht beantwortet. Aber es hat ja ausgereicht, um die saarländische Landesregierung zu überzeugen. Sie hat nämlich diesem Gesetz zugestimmt und darf jetzt gut 500 Millionen Euro aus eigenen Mitteln aufbringen und weiß am Ende nicht, das reichen, um die Transformation in die Zukunft zu realisieren. Für die Patientinnen und Patienten.
Brüsch hält fest, dass die Auslastung der Krankenhäuser im Saarland sehr schlecht sei, wie er sagt, weit weg von der Zeit vor Corona. Da gab es 80-85% Auslastung. Heute erreicht das Saarland nicht mal mehr 70%, so Brüsch. Das heißt, hier musste umstrukturiert werden, denn die geringe Auslastung, die führt zu hohen Personalkosten. So der Vorstand der Stiftung Patientenschutz im SR-Interview.
Und jetzt geht es die Frage, was machen wir aus den 18 Standorten im Saarland? Und das wird spannend zu sein, dass der Gesundheitsminister jetzt mal sagt, wie machen wir aus 18, 12, wer schließt, wo konzentrieren wir uns und wo müssen Neubauten, gerade im Norden des Saarlands, realisiert werden. Und jetzt wird es eigentlich erst richtig spannend und reicht das Geld aus, das wir uns da vorgenommen haben. Bis jetzt zeigt sich ja diese Bundesregierung dadurch aus, die kommissarische, wenn Sie so wollen, dass sie nicht rechnen kann.
Eugen Brüsch bemängelt auch, dass bei der Reform unklar sei, welche Krankheit zu welcher Leistungsgruppe gehöre. Leistungsgruppen definieren die personellen und technischen Voraussetzungen, die ein Krankenhaus bieten muss, um bestimmte Leistungen anbieten zu können. Das soll erst später definiert werden.
Es wird darauf ankommen, was ist mit der nächsten Regierung? Wie hat sie das umzusetzen? Und ich rede dafür nicht nur von der saarländischen Regierung, die bleibt ja noch ein paar Jahre im Amt, aber von der nächsten Bundesregierung, die diese offenen Fragen auch ausdiskutieren muss. Auch die Frage, reicht das Geld eigentlich aus? Weil es ist ja nicht der Bund, der zahlt, sondern die gesetzlich Versicherten, die Milliarden zurücklegen müssen in den Transformationsfonds. Und jetzt kommt es, warum zahlen eigentlich die Privatversicherten nichts rein? Und das kann auch verfassungsrechtliche Probleme machen. Wie soll es sein, dass das eigentlich, was die Länder zu zahlen haben, dann die gesetzlich Versicherten wenigstens zur Hälfte zu tragen haben?
Sagt Eugen Brüsch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz, im SR3-Interview zur verabschiedeten Krankenhausreform. Das ganze Interview finden Sie auf sr3.de. An dem kuriosen Schild sind Sie vielleicht auch schon mal vorbeigelaufen. Vorsicht beim Reinigen der Kleider am Körper mit Pressluft, besteht Lebensgefahr durch Darmverletzung. Das Schild, das hing bis vor kurzem in der Völklinger Hütte direkt am Besucherweg bei der sogenannten Sinterhalle, hing wohlgemerkt, denn jetzt ist es weg. Wir haben mit dem Generaldirektor der Völklinger Hütte, Ralf Beil, gesprochen.
Diese Sinteranlage war über und über gefüllt mit Staub. Der Staub lag auf den Maschinen und auf ganz vielem dieser rötliche Sinterstaub. Und dann hat man Druckluft verwendet, um das dann halt wegzublasen, um auch überhaupt reinigen zu können, diese Flächen. Und in dem Schild wurde eben davor gewarnt, dass das eben halt nicht an dem Körper eingesetzt werden soll, was natürlich manche vielleicht auch mal gemacht haben. Deswegen hing das Schild vielleicht, weil das eben zu großen Gefährdungen und Verletzungen führen konnte. Also von daher einfach ein Hinweis, der gezeigt hat, wie die Arbeitsbedingungen sehr hart waren, sehr konkret und was für Gefahren auch da lauerten, wo man es vielleicht sich nicht vorstellen könnte. Wir sind ja Weltkulturerbe, das heißt, es war eben auch wie alles andere, jedes Rohr oder jede Eisentür Teil des Weltkulturerbes. Es gibt Leute, die sind Liebhaber solcher Schilder, die haben dann diese Schilder auf der Gästetoilette hängen oder im Partykeller, aber sie müssen sich halt bewusst sein, diese Menschen, dass sie uns natürlich etwas Unwiederbringliches einfach stehlen.
Ja, ein zeitgeschichtliches Dokument. Vielleicht kann die Hütte ja solche Schilder für den Shop nachmachen lassen. Dann kann sich jeder sowas in die Partykeller hängen und die Originale können in der Hütte hängen bleiben und keiner wird kriminell. Nur mal so eine Idee hier. Es gibt viele technikinteressierte Jugendliche, Nico aus Spiesen-Elversberg und Julian aus Ottweiler, die sind da aber noch mal was ganz Besonderes. Die tüfteln seit Jahren an einem autonom fahrenden Roboterauto und sie haben so weit geschafft, dass sie in dieser Woche nach Izmir in die Türkei zu einem internationalen Roboterwettbewerb fahren. SR3-Reporter René Henken hat sie vor dem Abflug noch besucht.
Ein paar Feinheiten müssen Nico aus Spiesen-Elversberg und Julian aus Ottweiler vor der Abreise noch an ihrem Fahrzeug einstellen.
Wir versuchen jetzt gerade, unseren Roboter wieder hier an die Umgebung anzupassen, ihn zu laufen zu bringen. Das Problem ist, dass wir ja eine Kamera benutzen. Es gibt immer verschiedene Lichtverhältnisse und zu Hause, also wo wir das programmiert haben, da waren die Lichtverhältnisse etwas anders und deswegen müssen wir das jetzt hier an die Umgebung anpassen.
Julian und Nico haben sich noch einmal an der Maximilian-Kolbe-Schule in Wiebelskirchen getroffen. Mittlerweile haben die beiden die Schule gewechselt. Vor über 3 Jahren haben sie hier gemeinsam mit ihrem ehemaligen Lehrer Martin Scheuren angefangen, den Roboter zu bauen. Die beiden Jungs waren seine ersten großen Talente, schwärmt der Lehrer.
Wir haben gesagt, wir probieren es mal, machen wir einen Wettbewerb. Sind erstmal kläglich gescheitert, erster Versuch, das gehört aber dazu. Und sie haben sich nach und nach und mit ganz, ganz viel Engagement und auch privat zu Hause sich getroffen und das ausprobiert, rangekämpft und sind dann jetzt, glaube ich, schon so eher in der Weltklasse dann angekommen in diesem Bereich. Wir sind also sehr, sehr stolz, dass sie es geschafft haben, sich fürs Weltfinale zu qualifizieren.
Ihr autonom fahrender Roboter ist gut 20 cm lang und mit viel Technik ausgestattet. Sensoren und Kameras sorgen dafür, dass er Hindernisse erkennt und ihnen ausweicht. Beim Wettkampf gibt es 2 Aufgaben. Einmal das Eröffnungsrennen. Dort muss der autonom fahrende Roboter auf einem 3x3 Meter großen Feld mit Außen- und Innenbande mehrere Runden im Kreis fahren, ohne die Banden zu berühren. Danach folgt das Hindernisrennen mit roten und grünen Steinen.
Bei den roten, die muss er erkennen, und dann muss er an den rechts herum vorbeifahren. Und die grünen erkennt er und fährt dann links herum vorbei. Also wir wissen vorher nicht, wo die Steine stehen. Und der Roboter muss im Moment erkennen, welche Farbe die Steine haben und muss somit seine Route anpassen. Dementsprechend, damit er richtig ausweicht.
Schon seit einigen Jahren tüfteln die mittlerweile 17- und 18-jährigen Jungs an Robotern. Dabei ist die Rollenverteilung geregelt, meint Nito.
Die meiste Zeit ist es eigentlich immer so, dass ich so der Programmierer bin, der so das Theoretische dann halt in den Code umsetzt. Und Julian ist so der Ingenieur und der Bauer, der halt dann alles so entwickelt und auch noch die Dokumentation macht, sodass ich halt wirklich die Logik und alles dahinter baue.
Trotz ihrer akribischen Arbeit machen sich die Jungs weniger Hoffnung auf einen Sieg beim Weltfinale. In anderen Ländern wurden die Teams im Vorfeld finanziell deutlich besser unterstützt. Zuschüsse sind in anderen Ländern nämlich deutlich höher als in Deutschland. Trotzdem freuen sie sich auf ihr Abenteuer. Morgen fliegen Julian und Nico in die Türkei nach Izmir. Am Donnerstag starten dann die Wettkämpfe.
Wir drücken die Daumen für Nico aus Spiesen-Elversberg und Julian aus Ottweiler für den internationalen Roboterwettbewerb in der Türkei. Vielleicht klappt es ja doch, wer weiß. In Saarbrücken im Echelmeier-Park ist ein Mahnmal für Sinti und Roma eingeweiht worden. Es soll an die Verfolgten und Ermordeten des Naziregimes erinnern. Ich spreche jetzt mit Diana Bastian, der Vorsitzenden des Landesverbandes der Sinti und Roma im Saarland. Frau Bastian, welche Bedeutung hat das Mahnmal für Sie?
Es ist ein Zeichen der Stadt, dass auch wir Sinti und Roma ein Teil der Mitte sind. Sinti und Roma waren ja schon immer ein Teil Mitte der Gesellschaft. Und das symbolisiert das Mahnmal jetzt nochmal. Die Zugehörigkeit, die Anerkennung. Und wissen Sie, man kann das Geschehene nicht unverändert machen. Aber es gibt den Opfern doch ein Stück weit ihre Ehre zurück.
Ist die Geschichte der Sinti und Roma in der Zeit des Nationalsozialismus im Saarland denn gut aufgearbeitet? Das hört sich dann ja eher so an, als wäre das nicht so.
Nee, leider nicht. Mhm. Leider nicht. Also da haben wir noch ein Stück weit ein großes Stück Arbeit vor uns.
Was ist denn mit den Sinti und Roma im Saarland damals geschehen, also damaliges Saargebiet?
Also tatsächlich waren auch einige Sinti und Roma aus dem Saargebiet, wo ins Gestapo-Lager Neue Prem inhaftiert waren und von dort aus auch nach Auschwitz abtransportiert sind und dort ermordet worden sind. Aber auch hier ist noch nicht richtig alles aufarbeitet. Wir können es nachvollziehen, wie viel in etwa Sinti und Roma aus dem Saargebiet umgekommen sind durch die Auschwitz-Bücher. Also wir haben uns ganz am Anfang die Arbeit gemacht, die tatsächlich durchzuforsten. Aber das sind weit nicht alle. Also da stehen wirklich die Leute nur drin, die in Auschwitz umgekommen sind. Also haben wir hier tatsächlich in Saarland noch ein Stück weit, große Arbeit.
Was sagen Sie zu Leuten, die sagen, es muss mal Schluss sein mit Erinnern an die Nazizeit?
Wissen Sie, die Erinnerung soll keine Schuldzuweisung sein. Aber wir sind uns alle einig, wenn man nicht mehr erinnert an das Geschehene, wird die Geschichte vergessen. Und dadurch laufen wir Gefahr, dass es sich wiederholt.
Sie haben vorhin gesagt, Sinti und Roma im Saarland sind in der Mitte der Gesellschaft immer gewesen, sind es noch. Das Mahnmal steht jetzt nicht sehr zentral in Saarbrücken in der Stadt, Echelmeierpark. Das ist in der Nähe der Kirche St. Michael, ein bisschen außerhalb vom Zentrum. Ist das ein guter Ort dafür?
Ja, tatsächlich. Der Bezug liegt bei Pfarrer Fortuin, der ja damals Kaplan dort in der Kirche, die am Park angrenzt, gewesen war. Und er hat gemeinsam mit einem befreundeten Sinto in der Zeit, wo Sinti- und Roma-Kinder schon nicht mehr die Schule besuchen durften, weil das hatten ja die Nationalsozialisten damals verboten, haben die beiden Schulunterricht heimlich gegeben. Und da war für mich klar, okay, hier ist ein großer Bezug, weil auch Herr Pfarrer Fortuin vielen Sinti und Roma aus dem Saargebiet zur Flucht verholfen hat.
Die Geschichte darf sich nicht wiederholen, sagt Diana Bastian, die Vorsitzende des Landesverbandes der Sinti und Roma im Saarland, hier im Interview auf SR3 Saarlandwelle für die Region am Mittag. In Saarbrücken im Echelmeierpark ist ein Mahnmal für Sinti und Roma eingeweiht worden. Mit der neuen Saison 2025 bekommt das Orchester vom SR, die Deutsche Radiophilharmonie DRP, einen neuen Dirigenten. Der Spanier Josep Pons löst den Finnen Pietari Inkinen ab. Und Carsten Neuschwender hat den neuen schon getroffen. Er war schon mal da, er ist schon bekannt für das Orchester. Hier für SR3, die Region am Mittag.
Die Musik ist mein Leben. Sie ist mehr in mir als außerhalb von mir. Es ist eine Form des Denkens in meinem Leben. Die Musik ist ein Teil von mir, wie mein Körper.
Aufgewachsen in Puig-Reig, einem Dorf innerhalb der spanischen Provinz Barcelona, hat Josep Pons den ersten Kontakt zur Musik über seine Familie. Sein Großvater spielt Flöte und zu Hause wird viel gesungen. Dann wird der Knabenchor des katalanischen Klosters Montserrat auf die Stimme von Josep Pons aufmerksam und bietet ihm eine musikalische Ausbildung an. Eine der ältesten Musikschulen Europas, etwa 40 Kilometer nordwestlich von Barcelona, am gleichnamigen Berg Montserrat. Komponisten wie Benjamin Britten, Olivier Messiaen oder Christoph Penderecki sind dort ein- und ausgegangen. Josep Pons sagt sofort zu. Eine Entscheidung, die sein Leben wesentlich geprägt hat. Mit 12 Jahren ist sich Josep Pons dann sicher. Er möchte sein Leben der Musik widmen. Also geht er zu seinen Eltern und teilt ihnen seine Entscheidung mit.
They said, yeah, okay, we will help you.
Sie sagten, ja, okay, wir werden dir helfen, aber das war nicht normal. Normal wäre es gewesen, Ingenieurwesen oder Architektur zu studieren.
Als Pianist wollte Josep Pons zunächst seinen musikalischen Weg gestalten, aber dann kam es doch ganz anders.
When I was 16, 17, 18, I think.
Als ich 16, 17, 18 war, dachte ich, ich werde Pianist. Aber es war kompliziert. Ich war glücklich mit dem Klavier, aber nur das Klavier und ich und das Publikum, wahrscheinlich war mein Ego nicht groß genug. Für mich war es viel, viel schöner, im Trio oder im Klavierquartett oder mit Sängern zusammen Musik zu machen.
I don't have the ego for demonstrate to the audience, no.
Musik Es ist die gemeinsame Arbeit an einem Werk, die José Pons zum Dirigieren bringt. Mit 20 Jahren dirigiert er zum ersten Mal die Zauberflöte, gründet ein Kammerorchester, das Orchestra de Cambra Teatre Liure, sowie auch das Jugendorchester Kataloniens. Musik und Kunst im Allgemeinen haben für José Pons vor allem die Aufgabe, die Menschen zusammenzuführen.
The art is the most high to propose the humanity.
Die Kunst ist das Höchste, um die Idee der Menschlichkeit zu vermitteln. In dieser Zeit sind alle Dinge ja oder nein, weiß oder schwarz. Die Kunst ist der einzigartige Raum, in dem die Dinge ja und nein sein können. Und das müssen wir bewahren.
And we need to preserve this.
Ab Herbst nächsten Jahres, da können Sie Joseph Pons selber erleben am Pult der Deutschen Radiophilharmonie hier von unserem Orchester des Saarländischen Rundfunks. Alice Krämer und Carsten Neuschwender haben ihn vorgestellt.